Ich erlaube mir nun in der Fortbildungsveranstaltung weiter fortzuschreiten und freue mich sehr, dass wir Frau Professor Berit Schneider-Stickler von der Universitätsklinik AKH Wien begrüßen dürfen mit dem Thema HNO für Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner, Diagnostik und Behandlung und etwas ein sehr interessanter Aspekt von sogenannten Rekurrenzparesen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rokitansky, für die Einladung heute Abend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich auch an den Bildschirmen begrüßen zu später Stunde. Dennoch möchte ich Ihnen eigentlich eines meiner Lieblingsthemen präsentieren, nämlich die Behandlung und Therapie oder Diagnostik der Rekurrenzparesen. Viele von Ihnen haben regelmäßig mit Heiserkeit zu tun und Heiserkeit kann ganz viele Ursachen haben. Rekurrenzparesen haben auch eine sehr bunte Symptomatik, sodass es mir ein Anliegen war, auch vielleicht gegeben durch die Corona-Situation, hier dieses Thema aufzugreifen und mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Die meisten von Ihnen werden mich nicht kennen. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenärztin, Stimmspezialistin, Neurolaryngologin und Phoniaterin. Ich habe selber auch Gesang studiert, habe mich also sehr auch mit der Stimme beschäftigt, wie man selber die Stimme im Raum produziert, so wie hier im Billroth-Haus mit einer wunderbaren Akustik. Ich bin derzeit stellvertretende Leiterin an der klinischen Abteilung für Phoniatrie Logopädie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien und leite seit 2007 das Zentrum für Kommunikationsmedizin an der Wiener Privatklinik. Ich beschäftige mich nicht nur mit Stimmstörungen, sondern eigentlich mit der ganzen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Aber Schwerpunkt ist sicher in den letzten 10 Jahren die Diagnostik und Therapie neurolaryngologischer Störungsbilder geworden. Ich möchte Sie hier auch auf eine neu etablierte Arbeitsgruppe der Österreichischen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde hinweisen. Dozent Leonhard, hier mit mir gemeinsam auf dem Foto, hat diese Arbeitsgruppe gegründet. Wir haben hier eine Basisplattform im Internet geschaffen, neurolaryngologie.at. Sie finden hier bereits etliche Beiträge zur Diagnostik, Therapie, wissenschaftlichen Studien rund um neurolaryngologische Themen. Neurolaryngologie selbst ist ein eher junges Fach. Es lehnt sich in seiner Terminologie an das Fach Neurootologie an. Die Neurootologie ist den meisten von Ihnen bekannt. Neurolaryngologie findet sich in der Literatur seit etwa 40 Jahren. Der Name sagt es relativ einfach. Es geht um neurologische Störung des Kehlkopfes. Was sind unsere Schwerpunkte auf diesem Gebiet, insbesondere dystone Bewegungsstörungen im Kopf-Hals-Bereich? Stimmtremor wird zu einem immer stärkeren auch Schwerpunktthema, auch bedingt durch die Altersstruktur unserer Gesellschaft, werden diese Themen sicherlich immer häufiger auch an uns herangetragen. Auch ein eben sehr wichtiges Thema sind die ein- und beidseitigen Stimmlippenbewegungsstörungen, denn sie heilen nicht immer folgenlos aus, wie es doch im allgemeinen Sprachgut heißt. Das gibt sich schon wieder, das wird wieder. Unsere Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre zeigt eher das Gegenteil, dass wir mit Langzeitproblemen kämpfen und das ist das Thema meines heutigen Vortrages. Es ist auch eine ganz besondere Entwicklung in den letzten 2 Jahren in diesem Schwerpunktgebiet zu beobachten. Allein heute hatten wir in der Ambulanz 3 Patienten mit Covid-bedingten Stimmlippenbewegungsstörungen. Die Covid-Infektionen führen zu einer ganz neuen Herausforderung auch in der Diagnostik, denn es geht hier selten um eine isolierte Lähmung des Nervus recurrens oder des Supralaryngeus, sondern wir können hier sogar Lähmungen von Teilästen des Nervus recurrens haben, was dann ganz besondere Herausforderungen auch für die stimmliche Interpretation darstellt. Allein in den letzten 3 Jahren sind hier beispielsweise 27 Arbeiten publiziert worden, in den letzten Jahren zunehmend mehr und vor allen Dingen auch zu völlig unklaren beidseitigen Bewegungsstörungen der Stimmlippen. Der Larynx selbst, hier ein Bild von hinten aufgenommen mit Darstellung auch des Rachenraumes, ist ja verantwortlich, wie Sie alle wissen, für die Organisation des Schluckens, für die Atmung und für die Bereitstellung dann der Stimme. Die Stimmlippen selber werden durch die zwei wesentlichen Nerven, den Nervus laryngeus recurrens oder Nervus laryngeus inferior, beziehungsweise als zweiten großen Ast, den Nervus laryngeus superior mit seinem internen und externen Ast, kontrolliert, gesteuert, sensibel und motorisch versorgt. Schädigungen der Nerven können idiopathisch sein, infektiös, iatrogen oder auch tumorbedingt, so wie alle Nerven diesen Schädigungen unterliegen können. Wenn wir als Hals-Nasen-Ohrenärzte oder PhoniaterInnen in die Diagnostik einbezogen werden, dann geht es in erster Linie schon im Anamnesegespräch auch um die Beurteilung des Stimmklanges. Ist der Stimmklang auffällig? Ist der Stimmklang heiser? Heiserkeit ist das wichtigste Symptom einer Stimmstörung. Dann stellt sich die Frage, ist der Patient mehr rau oder ist er vielleicht mehr behaucht? Alleine die Behauchtheit als auch Rauigkeit sind für uns sehr wegweisend für die weiteren Überlegungen der Diagnostik. Wir fragen die Patienten auch im Anamnesegespräch, können Sie bitte einfach mal einen Ton aushalten? Eine gesunde Stimme sollte mindestens 20 Sekunden einen Ton aushalten können. Patienten mit Stimmstörungen können das in der Regel nicht. Ganz leicht ergibt sich dann auch immer die Frage, können Sie hoch, können Sie tief phonieren? Dazu muss man keine Sängerin, kein Sänger sein. Dazu muss man in erster Linie auch nicht gleich eine umfassende Stimmdiagnostik durchführen, sondern wir bitten die Patienten einfach mal von der ganz normalen Sprechstimmlage na, einfach nach oben und wieder hinunter zu singen. Die meisten sträuben sich dann, weil sie sagen, sie können das nicht. Aber man kann sie in der Regel überzeugen, dass sie es probieren. Und hier bekommt man auch schon erste Hinweise, ob denn der Tonhöhenumfang überhaupt normal imponiert. Warum ist das für uns wichtig? Wir übersehen leider noch relativ häufig Lähmungen des Nervus supralaryngeus, weil der Nervus supralaryngeus den äußeren Spanner versorgt und damit die hohe Phonation verantwortlich macht. Patienten mit einer Supralaryngeus-Parese haben in der Regel eine eher tiefe und sehr monotone Stimme und können auch eher nicht laut sprechen, beziehungsweise fällt schon auch im Anamnesegespräch auf, dass das eher so einen leicht depressiven Stimmklang hat. Dann ist das keine Depression oder eine depressive Stimmungslage, sondern es könnte zum Beispiel eine infektbedingte Parese des Nervus laryngeus superior sein oder aber eben doch die Folge eines operativen Eingriffes. In unserer klinischen Routine führen wir dann laryngostroboskopische Untersuchungen durch. Wir beurteilen die respiratorische und die phonatorische Stimmlippenmotilität und auch hier bei der Überprüfung der Tonhöhenstimulierbarkeit beurteilen wir die Länge der Stimmlippen, ob es hier Asymmetrien zwischen rechter und linker Stimmlippe gibt, ob es vertikale Höhenunterschiede gibt. Alles das sind Hinweise in unserer klinischen Diagnostik. Die laryngostroboskopischen Untersuchungsbefunde sind hier einmal auf diesem Video oder auf diesem Bild dargestellt. Idealerweise bei Position 1 oben links im Bild haben wir die Stimmlippen, wenn die Patienten phonieren. Dann würden beide Stimmlippen zur Medianen herangeführt werden und durch den Stimmlippenschluss und die von unten kommende Luft würde die Phonation angeregt werden. Die Respirationsstellung ist die Stellung 4. Diese Stellung sollte bei jedem Atemzug erreicht werden. Bei Rekurrenzparesen gibt es alle möglichen Varianten, in denen die Stimmlippen zwischen diesen zwei medianen oder lateralen Stellungen variieren können. Die Stellung hängt auch ab vom jeweiligen Schädigungsgrad der unterschiedlichen Muskeln des Kehlkopfes. Ein weiteres wichtiges Indiz ist auch die Spannung der Stimmlippen. Ist die Stimmlippe straff gespannt? Hat sie einen guten Tonus? Oder zeigt sie bereits zum Beispiel hier eine Exkavation aufgrund einer Denervierung mit Tonusverlust? Die Frage eben der Längendifferenz ergibt sich auch insbesondere bei der Überprüfung der Tonhöhenmodulationen. Gehen wir davon aus, dass es sich um eine mögliche Lähmung handeln kann, dann versuchen wir anamnestisch den Zeitpunkt der Nervenschädigung zu definieren. Liegt eine Operation in der Vergangenheit zurück, dann ist meistens hier der Nervenschädigungszeitpunkt leicht zu eruieren. Schwieriger ist es dann eigentlich bei den idiopathischen Nervenschädigungen, wenn wir manchmal auch anamnestisch keine Hinweise haben, wann eine solche Nervenschädigung stattgefunden hat. Wissen wir den Beginn der Schädigung, dann bitten wir die Patientinnen, Patienten etwa 2 Wochen nach dem Ereignis zunächst erstmal zu einer Nachkontrolle. Wir warten auch im Falle einer zuvor durchgeführten Operation die Wundheilung ab und machen danach nach 2 Wochen eine laryngoskopische Untersuchung. Sollte die Nervenläsion dann immer noch bestehen, dann würden wir die Patienten in regelmäßigen Zeitintervallen wieder zu Kontrollen einbestellen. Das Ganze nennt man akute Phase, bleibt dann die Lähmung über Wochen bis Monate bestehen, sprechen wir von der sogenannten Zwischenphase. Wenn Lähmungen länger als 4 bis 5 Monate bestehen, dann reden wir von einer chronischen Schädigung. Im Rahmen unserer klinischen Untersuchungen geht es immer darum, die Beeinträchtigung von Stimme, Atmung und Schlucken zu definieren, zu objektivieren, um entsprechende Therapiekonzepte für die Patienten zu erstellen. Der Verlauf richtet sich nun in der Beurteilung dahingehend, ob wir eine vollständige Funktionsrückkehr beobachten können oder kommt es zu einer inkompletten Funktionsrückkehr. Oder aber bleibt der Muskel komplett denerviert, auch im chronischen Verlauf? Oder aber die Frage, kommt es zu einer synkinetischen Reinnervation? Die vollständige Funktionsrückkehr kann ich aus Erfahrung der letzten Jahre, Jahrzehnte möchte ich mittlerweile sagen, dass die nur innerhalb der ersten Wochen nach einer Schädigung eintritt. Wenn die Schädigung länger als einige Wochen vorliegt, dann müssen wir davon ausgehen, dass es zu keiner kompletten physiologischen Regeneration der neuromuskulären Ankopplung kommt, sondern entweder bleiben Restfunktionsdefizite bestehen oder aber die Synkinesie macht mehr oder weniger Probleme. Diesen Begriff würde ich Ihnen hier sehr, sehr gerne erklären, denn es gibt nur 2 Nerven, die eine Synkinesie entwickeln können. Das ist einmal der Nervus facialis mit seinen 3 Ästen und eben der Nervus recurrens. Der Nervus recurrens, das wissen Sie, versorgt einerseits die Schließer und auch die Öffner und auch den Spanner oder den inneren Spanner. Nicht den CT, sondern den Musculus vocalis, der ja auch an der Feinjustierung der Stimmlippen mit aktiv teilnimmt. Normalerweise geht also vom Zentrum über den Nervus recurrens diese sogenannte Axonbündelung entweder zum Schließer oder zum Öffner. Nun kommt es im Rahmen einer Schädigung entweder sogar zu einer Nervendurchtrennung oder aber bei erhaltener Myelinscheide zu einer Durchtrennung der Axone innerhalb der Myelinscheide. Dann gibt es wirklich, wie es Amen im Gebet, eine Regeneration, dass diese Axone vom Zentrum zu ihrem ursprünglichen Zielmuskel nachwachsen wollen und das auch tun. Mit einer ganz konstanten Geschwindigkeit, 2 Wochen gibt es eine Funktionsstarre, nach 2 Wochen einer Schädigung fangen diese Axone an auszusprießen. Und hier ist es nicht selten, dass die Fasern auf ihrem Weg, wir nennen das Kreuzen, es kommen dann Fasern, die eigentlich für die Öffner zuständig sind, zu den Schließern und Fasern von den Schließern können zu den Öffnern wandern. Und hier gibt es ein furchtbares Durcheinander, welches wir auch immer noch versuchen zu definieren und auch zu verstehen, weil sich hier die entsprechenden therapeutischen Schritte auch unterscheiden. Professor Crumley, University of Irvine County, Kalifornien, hatte das 2000 mal definiert. Er hat damals definiert, es gibt 4 verschiedene Typen der Synkinesie. Es gibt eine ideale Form der Synkinesie. Es bleibt eine fehlerhafte Innervation, aber die gelähmte Stimmlippe bei einseitiger Synkinesie erreicht die Medianlinie, steht damit optimal für eine Phonation, die sogar euphon sein kann. Er unterscheidet von dieser sogenannten zu bevorzugenden Synkinesie drei pathologische Typen. Und diese drei pathologischen Typen sind wirklich ganz verschieden in ihrer klinischen Symptomatik. Es gibt Patienten, wenn sie mit ihnen ganz normal sprechen, haben die eine völlig normale Stimme. Je lauter sie werden, desto schlechter wird die Stimme. Wir haben einige Dozenten, LehrerInnen auch in Betreuung, die also gerade beim lauten Sprechen extrem heiser werden. Warum? Weil in diesen Fällen beispielsweise die Öffner aktivieren und damit die Stimmlippen aus der Phonation quasi wegbewegen. Eine andere Gruppe, die ich Ihnen hier sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte, das sind Patienten, die immer wieder laryngospasmusartige Symptomatiken aufweisen können. Diese Laryngospasmen sind nicht psychogen, sie sind auch nicht refluxbedingt, sondern es kommt immer wieder zu krampfartigen Einschüben der Schließer. Und diese Patienten entwickeln episodisch, wirklich ohne Grund, anfallsartige Atemnot, die dann für 20, 30 Sekunden anhält. Wir haben nicht selten Patienten sogar von Psychiatern zugewiesen bekommen mit genau dieser Symptomatik, mit der Bitte um entsprechende therapeutische Intervention. Die wichtigste Methode, die wir hier in der Diagnostik anwenden, erst einmal auch zur Erkennung einer Lähmung beziehungsweise der Diagnostik einer Synkinesie, ist die Larynx-Elektromyographie. Wir führen diese mit transkutan eingeführten Nadeln durch, wie Sie es hier im Video sehen, und wir können hier die entsprechenden Funktionen im elektromyographischen Muster interpretieren und dann entsprechende Rückschlüsse ziehen. Wir haben einerseits die agonistischen Manöver bei Musculus thyroarytenoideus, ist es die Phonation, als auch antagonistische Manöver, in dem Fall wäre es das Sniffing, das Atmen. Und hier beurteilen wir also das Innervationsmuster, welches Sie hier im Hintergrund sehen. Sie sehen bei der Phonation einige Einzelfasern, die dazukommen. Also hier waren es ein Einzelfaser. Potenziale, die wir damals festgestellt haben. Wir haben diese Arbeiten in den letzten Jahren sehr intensiviert, auch dahingehend, dass die Elektromyographie bisher nur an sehr wenigen Zentren durchgeführt werden. In Österreich, soweit ich weiß, in Innsbruck, in Wien am AKH, soweit ich weiß, auch an der Rudolf-Stiftung in Einzelfällen, auch in Graz an der Uniklinik. Und wir haben hier einmal untersucht, ob wir denn zum Beispiel Synkinesien laryngostroboskopisch erkennen können und haben diese Daten mit der Elektromyographie verglichen. Ergebnis? Nein, wir können die Synkinesie mit der reinen klinischen laryngostroboskopischen Untersuchung nicht erkennen. Kommen wir zu meinem Schema zurück, der zeitlichen Gestaltung auch einer Nervenläsion. Dann unterscheiden sich ja hier auch die therapeutischen Überlegungen. Die erste Frage stellt sich immer, ist es einseitig oder beidseitig? In der Phase der akuten Schädigung, also in der Akutphase bei einseitigen Lähmungen, arbeiten wir mit abschwellenden Maßnahmen und wir haben nichts Besseres, ich gebe es zu, mit Neurobion Forte dreimal täglich. Wenn dann die Lähmung länger als zwei Wochen, drei Wochen besteht, dann fangen wir mittlerweile sehr früh mit einer elektrischen Oberflächenstimulation an. Wir arbeiten hier mit Exponentialstrom, einerseits um die denervierte Muskulatur, die denervierte intrinsische Larynxmuskulatur im Tonus zu erhalten und einen Muskelabbau zu verhindern, bis dann hoffentlich der Nerv seine Funktion wieder übernimmt. Oder aber wir arbeiten mit der Logopädie zusammen. Bei Patienten, die auch beruflich auf einen intensiven Stimmgebrauch angewiesen sind, arbeiten wir mittlerweile regelmäßig mit Stimmlippenaugmentationen, hier mit dem Ziel zunächst erstmal temporär. Wir bevorzugen hier die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure hat eine sehr angenehme Viskosität, auch für die Stimmlippenaugmentation, hinterlässt keine Narben. Sie wird in der Regel nach 2 bis 3 Monaten wieder abgebaut. Genau das Zeitfenster, welches wir hier auch überbrücken möchten, für den Fall, dass sich der Nerv in seiner Funktion erholt. Wenn wir dann in die chronische Schädigungsphase kommen, dann wird es schon wieder etwas interessanter, auch dahingehend Denervierung, Synkinesie, Fragezeichen. Und dann gibt es hier auch Reinnervationstechniken. Es gibt permanente Stimmlippenmedialisationen, auch mit injizierbaren Materialien, die eben nicht wieder so schnell abgebaut werden. Eine ganz wichtige Intervention ist die Thyroplastik Typ 1, dazu später noch mehr. Und etwas, was sich hier möglicherweise verwundern wird, bei einseitigen Lähmungen, bei synkinetischen Reinnervationen verwenden wir mittlerweile regelmäßig Botulinumtoxin, um solche genannten Laryngospasmen zu verhindern. Bei den beidseitigen Paresen hängt es immer davon ab, ob die Patienten eine akute Atemnotsymptomatik bieten oder nicht. Ganz am Anfang im Akutsetting, auch in der Situation, dass Patienten in der Extubationsphase Dyspnoe bieten und nicht extubiert werden können, empfehlen wir zunächst die Reintubation als auch die Therapie mit Antiphlogistikern. Danach ein neuerlicher Extubationsversuch. Wenn die Patienten keine Atemnot bieten, was ja auch sehr oft im ambulanten Setting der Fall ist, dann überlegen wir, wie wir hier möglichst stimmerhaltend und schonend die Atemsituation optimieren können. In akuten Fällen mit Laterofixation, in chronischer Situation mit laserchirurgischen Glotteserweiterungen und hier finden Sie auch wieder die Applikation von Botulinumtoxin, welches wir mittlerweile regelmäßig bei Patienten mit beidseitigen Stimmlippenparesen verwenden. In der chronischen Phase laserchirurgische Glotteserweiterung, Botulinumtoxin-Injektionen, immer häufiger weltweit auch die Verwendung oder das Angebot einer selektiven Reinnervation, die man hier verwenden kann und ein ganz neues Ziel, welches auch wir in der Abteilung verfolgen und dazu auch am Ende noch mehr, die Implantation eines Kehlkopfschrittmachers. Zu einigen dieser Punkte möchte ich Ihnen jetzt einige Details erzählen. Wir verwenden, wie genannt, die elektrische Oberflächenstimulation, wie hier gezeigt, bei einseitigen Stimmlippenparesen. Wir haben in der Vergangenheit mit diesen zwei Publikationen auch zeigen können, mit welchen Stimulationsparametern wir hier bevorzugt die Stimulation durchführen können. Der Vorteil ist, wir können solche Oberflächenstimulationen den Patienten fürs Homecare-Training anbieten. Wir adaptieren die Patienten an das Gerät, wir zeigen ihnen das Gerät, wir bestimmen die Stimulationsparameter und dann können wir Geräte über entsprechende medizintechnische Firmen für 3 Monate auf Krankenkassenverrechnungsbasis verordnen. Alle 4 Wochen erfolgt dann eine laryngostroboskopische Kontrolle. Ein Beispiel einer Patientin, wie wird zum Beispiel so eine Einstellung vorgenommen? Die Elektroden werden positioniert, rot in der Regel auf die betroffene Seite, gelb auf die gesunde Seite mit Oberflächenelektroden und einem Halsklettband befestigt. Und in der Einstellung bei uns im klinischen Setting schauen wir dann mit dem Laryngoskop und können dann mit beobachten,
also bei 9 war's schon,
ob wir eine Adduktion der Stimmlippen bei den gesetzten Impulsen erreichen können. Wir können also sogar über eine gelähmte Situation über das Gewebe eine Adduktion der Stimmlippen erreichen. Und das ist für uns dann Motivation, den Patienten ein solches Therapiegerät zu verordnen. Die Stimmlippenaugmentation können wir ebenfalls transkutan durchführen in Lokalanästhesie, beziehungsweise führen wir sie auch bronchoskopisch durch, dann transnasal bronchoskopisch über Arbeitskanäle, über Nadeln. Transkutan gibt es verschiedene Zugangswege. Der bevorzugte Weg für uns ist der transkrikothyroidale, das heißt Membrana cricothyroidea wird perforiert und auch hier wird unter endoskopischer Kontrolle die entsprechende Menge Hyaluronsäure eingespritzt, bis wir eine Medialisierung der Stimmlippe erreichen, welches dann perzeptiv mit entsprechender Phonation kontrolliert wird. Im Falle der Entscheidung für eine permanente Stimmlippenmedialisation folgen wir den Empfehlungen von Ishiki. Ishiki hatte in den 70er Jahren die 4 Typen der Thyroplastik definiert. Für uns ist Typ 1 relevant, die externe Stimmlippenmedialisation, die egal welches Material Sie hier verwenden, mit dem hier angezeigten Fenster durchgeführt wird. Es wird ein Fenster, meistens 6 mm hoch, 15 oder 12 bis 15 mm breit, in den Knorpel eingefräst, eingeschnitten, je nach Konsistenz des Knorpels. Und dann können hier verschiedene Implantate eingesetzt werden. Was sind die Vorteile einer solchen permanenten Medialisierung? Wir wissen, dass durch eine Optimierung der Stimmlippenposition der Stimmklang verbessert werden kann. Und mit verbessertem Stimmklang erreichen wir einfach eine bessere Stimmqualität und Lebensqualität. Etwas ganz Wichtiges, Lautheit ist für die Patienten wichtig. In einer Zeit, wo alle durcheinander sprechen, wo die Familie zusammenkommt, wo Freunde zusammenkommen, möchten Patienten gehört werden. Und Sie werden immer wieder von den Patienten hören, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, wenn sie eben nicht entsprechend laut sein können und nicht gehört werden. Ganz wichtig bestätigen uns auch die Patienten, wie toll die Erfahrung ist, wieder hörbar lachen zu können. Wenn man körperliche Belastung machen kann, ohne permanent außer Atem zu kommen. Wenn Sie keinen Glottisschluss erreichen, dann können Sie keine schwere körperliche Arbeit leisten. Es geht sogar bis zu ganz banalen Dingen des täglichen Lebens. Toilettengang, Stuhlgang. Wenn Sie nicht pressen können, haben Patienten einen hohen Leidensdruck. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Schluckfunktion. Auch unter Verbesserung der Glottisfunktion erreichen wir oft bei Patienten mit Schluckstörungen einen besseren therapeutischen Zugang für kompensatorische Schluckmanöver. Auf der rechten Seite sehen Sie so einige Materialien, die wir für die Thyroplastik verwenden können. In Wien haben wir über 20 Jahre lang das Titanium Vocal Fold Medialization Implant verwendet. Seit 2 Jahren verwenden wir bevorzugt das Voice Implantat der Firma Aprivent. Das möchte ich Ihnen auch ganz bewusst vorstellen. Das Implantat ist neu entwickelt. Wir waren an der Zulassungsstudie beteiligt. Die Materialien des Implantates sind allgemein bekannt, Titan, ein Titangehäuse und ein Silikonblock. Der Silikonblock hat aber eine Besonderheit. Der Silikonblock hat einen Ballon, den ich hier über einen Port auffüllen kann mit Natriumchlorid. Die Firma Aprivent hat uns hier ein Video zur Verfügung gestellt, welches ich Ihnen in Kürze vorstellen möchte. Hier nochmal eben dieser Silikonblock, das Titangehäuse einmal herum zirkulär betrachtet. Hier ist diese Portmembran, eine Fußplatte, mit der dann dieses Implantat im Knorpel befestigt werden kann. Horizontaler Hautschnitt, prälaryngealen, die Muskeln werden zur Seite präpariert. Aprivent hat wunderbare Instrumente bereitgestellt, mit denen ich hier dieses Knorpelfenster vermessen kann, markieren kann, entsprechend auch der anatomischen Längen und Breiten, Proportionen. Nach Bestimmung dann der Größe des Implantates, welches ich einsetzen möchte, wird dann das Fenster hier markiert und anschließend ausgefräst mit einer Lindemann-Fräse. Bei jungen Patienten kann man es auch ausschneiden, dann wird die Größe gecheckt, das sind alles Dummies. Wenn die Dummies locker einsetzbar sind, dann setzen wir das Implantat hinein. Damit wird die dahintergelegene Stimmlippe medialisiert. Das Implantat wird befestigt. Und dann unter audiophonatorischer Kontrolle der Ballon adaptiert, um auch einen Schluss im posterioren Stimmlippenbereich zu erreichen. Und das ist wirklich etwas Besonderes, denn wir können diesen Ballon sogar nachträglich nach Wochen, Monaten nachjustieren. Und das ist genau der Grund, warum wir derzeit dieses Implantat bevorzugt einsetzen. Hier einige Studien über die Zulassung dieses Implantates. Es erreicht wirklich gute therapeutische Ergebnisse. Ein Patientenbeispiel möchte ich Ihnen gerne vorspielen. Nach einer Herzoperation eine junge Patientin mit einer sehr ausgeprägten Heiserkeit, die wir auch als Doppeltönigkeit Diplophonie bezeichnet haben.
Atmen. Hey.
Die gleiche Patientin dann 2 Monate nach Implantation. Sie sehen, die Stimmlippenstellung ist etwas noch nicht ganz median, aber alleine die Paramedian-Positionierung und die Spannung der Stimmlippe durch das dahinter gelegene Implantat führt zu regulären Stimmlippenschwingungen und einem hörbaren euphonen Stimmklang. Mittlerweile arbeitet die Patientin selber in einem Medienzentrum und spricht Werbefilme ein und ist stimmlich wirklich zufrieden. Für den Fall, dass wir sagen, Synkinesie, Atemprobleme, Laryngospasmen, Stimmklangverschlechterung unter Belastung, führen wir die Botulinumtoxin-Injektion durch eine Lokalinjektion translaryngeal und dann teilweise unter elektromyographischer Kontrolle wird dann hier die Xiomin-Applikation oder Botulinumtoxin-Applikation durchgeführt. Auch hier möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Patient mit einer beidseitigen Stimmlippenlähmung mit synkinetischer Reinnervation, auch das ist eher die Regel als die Seltenheit, möchte unbedingt eine Glotteserweiterung aus stimmlichen Gesichtspunkten vermeiden und hofft auf den Kehlkopfschrittmacher. Ich zeige Ihnen zunächst mal das Bild vor Therapie. Sie sehen, die Stimmlippen haben eine leichte Abduktion noch erkennbar und das ist auch genau der Punkt. Er kann adduzieren und er kann begrenzt abduzieren, aber für körperliche Anstrengung reicht der Glotteskerquerschnitt nicht. Und wir haben bei diesem Patienten beispielsweise eine Injektion mit Botulinumtoxin in den Interarytenoideus durchgeführt. Und das ist der Patient eine Woche nach Botulinumtoxin-Injektion. Sie sehen eine weit offene Glottis. Er hat gesagt, er kann Marathon laufen und Sport treiben. Das hat natürlich einen temporären Effekt von einigen Monaten, denn auch hier, das wissen Sie, lässt der Effekt nach. Aber wir gewinnen Zeit für eine mögliche Kehlkopfschrittmacher-Implantation. Die Kehlkopfschrittmacher-Implantation ist momentan so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Seit mittlerweile einigen Jahrzehnten auch in verschiedenen Zentren, in Studien auch unterwegs. 2017 die erste Studie im deutschsprachigen Bereich. Und wir sind hier in der Arbeitsgruppe mit beteiligt, sodass wir hoffen, hier auch bald mit Implantationen beginnen zu dürfen. Was steckt dort dahinter? Sie kennen möglicherweise hier dieses Implantat von den Cochlea-Implantationen. Ja, es ist die Firma Med-L, die ein solches Cochlea-Implantat umfunktioniert hat in einen Laryngschrittmacher. Dieser Laryngschrittmacher ist gedacht, dass Elektroden in den synkinetischen Musculus posticus eingelegt werden, um dann über einen Schrittmacher zu einer Öffnung gebracht werden zu können. Wie wird das Ganze getestet? Von transkutan anterior werden wir mit kleinen Nadelelektroden hier durch die Stimmlippe, durch das Krikoid in den Posticus einstechen. Wir suchen hier den sogenannten Hotspot. Das heißt, wir versuchen mit einer von außen kommenden Elektrode eine elektrische Innervation zu testen. Wenn uns das gelingt, wird über diese Elektrode oder über diese Nadel dann eine kleine Elektrode mit Schraubgewinde eingeschraubt und über diese Elektrode kann ich dann von außen mit dem Schrittmacher die Stimmlippe zu einer vollständigen Abduktion bringen. Aus der ersten Serie, und hier möchte ich mich bei meinem Kollegen Klaus Potocznik aus Innsbruck vielmals bedanken, möchte ich Ihnen ein solches Fallbeispiel vorspielen. Das ist eine Patientin präoperativ. Sie sehen, die Stimmlippen sind fixiert. Sie kann nicht abduzieren, also nicht öffnen. 6 Monate postoperativ hat die Patientin noch immer, abhängig von dem jeweiligen Schrittmachermodus, regelmäßige Abduktionen der Stimmlippe, die ihr ein ganz normales Leben ermöglicht hat, mit Sport, mit normaler täglicher Belastung. Wo stehen wir auf der Entwicklung dorthin? Wir haben bereits bei uns auch mit der Inkludierung von Patienten in eine solche nächste Studiengruppe begonnen. Wir testen seit 2021 im November hier die Möglichkeit der Stimulation des PCAs mit dieser speziellen Kappe und voraussichtlich ab erster Hälfte 2023 werden wir dann mit der nächsten Humanstudie beginnen. Nun, am Ende meines Vortrages darf ich Ihnen hier unsere Kontaktmöglichkeiten anbieten, sollte ich Ihr Interesse an dieser Thematik geweckt haben, sollte es Patienten geben, die Ihnen spontan einfallen, die Sie gerne zur weiteren Abklärung schicken möchten, besteht die Möglichkeit, diese PatientInnen an die klinische Abteilung Phoniatrie Logopädie zu schicken. Ich habe Ihnen hier die Kontaktnummern aufgeschrieben, oder aber zu uns an die Wieder Privatklinik und hier dann direkt an mich, Zentrum für Kommunikationsmedizin, dann Lazarettgasse 25. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihr Ausharren am Bildschirm und für Ihr Interesse bedanken.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin, Frau Professor Schneider-Stickler. Sehr beeindruckend Ihr Vortrag.
Danke.
Mich hat das als Chirurg wirklich gepackt und gefesselt. Darf ich Sie fragen, werden diese Botulinum-Injektionen auch wiederholt?
Ja.
Weil dieses Medikament wirkt vielleicht ein halbes Jahr, dann muss man es wiederholen.
Unsere Patientengruppe, die wir regelmäßig injizieren, steigt stetig. Denn wenn wir einmal mit dieser Therapie beginnen, bis wir dann alternative Konzepte haben, müssen wir diese Injektionen auch regelmäßig wiederholen. Und die Patienten, die davon profitieren, kommen auch freiwillig in regelmäßigen Abständen.
Und darf ich noch eine Frage anschließen?
Gerne.
Dieser laryngeale Schrittmacher ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt gibt es ja schon Neugeborene, die so ein Problem haben mit dem Kehlkopf, nämlich einer Paralyse. Und wie gesagt, die bekommen dann üblicherweise eine Tracheostomie.
Ja.
Und ab wann kann man denn einem Menschen so ein Implantat anbieten?
Momentan ist Einschlussalter 18 Jahre. Das hat aber auch mit der Studiensituation zu tun, dass sie quasi erwachsen sein müssen und selbst entscheiden dürfen, ob sie die Operation wünschen. Bei den Kindern wird es möglicherweise ein Problem eines Tages noch geben mit den Proportionen der Elektroden und auch des Implantates, die ja für eine gewisse Größe des Menschen auch entwickelt wurden, die Länge und so weiter. Und bei den Neugeborenen haben wir ja immer noch die Hoffnung, dass sich die Paresen selbst sozusagen wieder regenerieren. Bei den Neugeborenen sind es ja oft Myelinisierungsprobleme, wo wir ja auch hoffen, dass mit der Reifung des Kindes auch diese Myelinscheiden und damit die Nervenfunktion über Monate, 1, 2, 3 Jahre, sich von selbst quasi auch regulieren. Und hier wird die Tracheostomie auch deswegen bevorzugt, weil wir natürlich uns scheuen, hier Glottis erweiternde Maßnahmen vorzunehmen, weil wir dann für immer die Stimme eigentlich riskieren, dass sie heiser bleibt. Es wird gerade von den ungarischen Kollegen empfohlen, auch bei den Säuglingen, bei den Kindern die Laterofixation zu machen. Das heißt, wir ziehen eine Stimmlippe nach außen, damit die Kinder genug Luft kriegen. Das klingt alles super, für die Luft ist das super. Aber die Kinder können nicht husten, die Kinder können nicht schreien, weil wir keinen Glottisschluss haben. Und die erwachsenen Patienten, die wir mit solchen Laterofixationen betreut haben, klagen darunter sehr, dass sie überhaupt keine emotionale Äußerung machen können. Und das ist natürlich für so einen Säugling auch, wenn er nicht schreien kann, wenn er auch keine sozusagen das Aufsehen der Mutter nicht erregen kann. Das machen wir nicht. Also wir sind dann doch eher noch für die Tracheotomie, weil die kann ich im besten Fall eines Tages wieder verschließen.
Und eine Sprechkanüle an.
Und eine Sprechkanüle, ganz genau. Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt im Chatroom auch, ist eine abendliche Ruhe eingekehrt. Ich danke Ihnen aber nochmals
sehr
herzlich und es war ein großartiger Abend und eine Bereicherung für uns alle. Und
danke.
In den Chatroom möchte ich sagen, es war schön, dass Sie bei uns waren. Ich bitte, dass Sie auch daran denken, dass Sie dafür DFB-Punkte bekommen können und wünsche Ihnen dann einen angenehmen weiteren Abend und vielleicht auf ein Wiedersehen wieder einmal hier in der Gesellschaft der Ärzte.